Ich glaube, einer der Punkte ist auf jeden Fall, dass wir uns gerade halt noch an vielen Stellen auch in Beta-Versionen befinden. Also wir sind ja schon noch relativ am Anfang. Ich glaube, du hast da immer ein ganz schönes Wort für, was das ganze Thema angeht, oder?
Ja, Wilder Westen.
Der Wilde Westen, ja. Genau.
Willkommen bei Continuous Inspiration. Der Podcast für DigiNautInnen auf der Suche nach Inspiration. Steig ein, unsere Mission startet jetzt.
Hallo Konstantin, hallo Dimi. Bitte stellt euch und eure Rollen in der CI doch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Konstantin, bin jetzt seit kurzem bei der Cologne Intelligence als iOS-Entwickler tätig. Und deswegen liegt mein Schwerpunkt bei allem, was sich so im ganzen Apple-Kosmos bewegt. Und habe vorher in unterschiedlichen Rollen gearbeitet, als UX-Designer, als Project Lead, also ganz verschiedene Perspektiven mal auf die Entwicklung von digitalen Produkten eingenommen.
Hi, ich bin der Dimi, bin seit 2021 bei der Cologne Intelligence dabei, bin Android-Entwickler oder bin in der Rolle als Android-Entwickler hier tätig. Das tue ich schon seit 2017, damals mit Java angefangen und seit ungefähr 2019 dann halt auf Kotlin umgestiegen und war halt bei diversen Projekten dabei, wo wir quasi diesen Umstieg gemacht haben von Java auf Kotlin und dann halt bei dem Projekt, wo wir halt wirklich nur in Kotlin entwickelt haben.
Was ist Kotlin Multiplattform und welche neuen technologischen Möglichkeiten bietet es?
Kotlin Multiplattform ist eine Technologie, um Anwendungen Cross-Plattform zu entwickeln. Bei Cross-Plattform verstehen wir Anwendungen, die auf Android, iOS, Web-Server, unter anderem auch auf anderen Betriebssystemen oder auf unterschiedlichen Betriebssystemen laufen, wie zum Beispiel Linux, Windows, macOS. Die Technologie oder beziehungsweise der Ansatz ist nicht neu. Flutter bietet zum Beispiel halt schon dieselben Funktionalitäten. Jedoch ist der Ansatz, wie man halt diesen Code shared oder dass man halt nicht die komplette Codebase, sondern halt nur Teile der Codebase sharen kann. Der Ansatz ist halt neu bei dieser Technologie.
Genau, also zu dem Framework selbst nochmal, also das ist halt von JetBrains entwickelt worden, die auch so den Ursprung für die Programmiersprache Kotlin gelegt haben. Kennt man in der Technologiewelt, glaube ich, hauptsächlich auch aus der IDE oder der Entwicklungsumgebung von Java IntelliJ, die auch von JetBrains kommt. Ist ein recht großes tschechisches Unternehmen. Und genau, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Im Endeffekt unterscheidet es sich ja schon in Teilen so ein bisschen auch von Flutter, von dem Konzept. Also klar, am Ende ist es eine Cross-Plattform-Lösung, also dass man versucht, nicht wie wir beide jetzt nativ, also in zwei Codebase-Lagern so Code zu entwickeln und eine App rauszubringen, sondern versuchen, so viel einheitlich wie möglich zu halten. Der Ansatz ist aber trotzdem bei Kotlin Multiplattform so, dass man versucht, oder die Integration von nativem Code einem deutlich einfacher gemacht wird und es auch mehr darauf ausgelegt ist, dass man dieses Sharen von Code mit UI-Komponenten verbindet. Es gibt neben Kotlin Multiplattform von JetBrains auch Compose Multiplattform. Das ist neben dieser ganzen Anwendungslogik, die man auch sharen kann, also dass man dieses Networking, Data Storage und weiteres, dass man das sharen kann und dann obendrauf native UI benutzt, kann man über Compose Multiplattform halt auch UI-Komponenten erstellen, die man dann ja ähnlich wie bei Flutter halt auch in beiden Technologien oder dass sie so kompiliert werden, dass die UI-Ebene dann auch einheitlich gehalten wird.
Wie funktioniert die gemeinsame Codebasis in Kotlin Multiplattform und wie wird der plattformspezifische Code gehandhabt?
Da muss man natürlich wieder so eine Entwicklerantwort geben. It depends.
Der Klassiker.
Der Klassiker, genau. Ich gehe jetzt einmal von dem klassischen Fall aus. Wenn wir halt ein ganz neues Projekt erstellen, hat man eine Teilstruktur, wo du halt quasi so ein Shared-Modul hast und dann dazu ein Source-Modul, je nachdem für welche Plattform du halt entwickelst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Android- und ein iOS-App. Dann hast du quasi einmal ein Shared-Modul und einmal ein Android- und ein iOS-Modul. Und in Shared-Modul kommt ja quasi der Code, der halt plattformübergreifend geshared wird. Und in den weiteren Modulen kommt halt quasi der native Code rein.
Ja, und dazu kommt halt auch so dieser Expect-Actual-Mechanismus, der vielleicht in dem Kontext auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber das heißt im Endeffekt, dass man so eine abstrakte Deklaration ohne eine wirkliche Implementierung, also Expect, das ist der Teil, der halt erstmal keine wirkliche Implementierung dahinter steckt, sondern dann sagt man in den einzelnen Zielplattformen, das ist dann dieser Actual-Teil, wie die konkrete Implementierung für die einzelne Plattform aussehen soll, wenn dann doch verschiedene Inhalte oder Technologien genutzt werden müssen, die sich bei Android oder iOS unterscheiden.
Genau, das ist tatsächlich auch ein ganz neuer Ansatz. Das hat bei Kotlin jetzt auch noch nicht gegeben. Das ist jetzt auch mit Kotlin Multiplattform quasi ein neues Sprachfeature, was hier eingeführt worden ist, wo man quasi eine Methode oder eine Funktion deklarieren kann, die man sagt, die muss es halt auf beiden Plattformen geben, aber ich weiß nicht, wie die halt in, oder beziehungsweise man muss die halt dann spezifisch auf der Plattform selber dann halt implementieren. Bestes Beispiel wäre halt zum Beispiel Shared Preferences, ne? Die sind halt für Android und iOS halt ähnlich, aber das gleiche Prinzip, du hast eine Key-Value-Datenbank am Ende des Tages und die wird halt auf Android und iOS halt einfach verschieden implementiert mit den jeweiligen Frameworks.
Wenn ihr auf zukünftige Anwendungsfälle und Projekte blickt, wie kann euch Kotlin Multiplattform in eurer Arbeit unterstützen? Wie integriert ihr es in bestehende Projekte?
Auch hier muss man halt das vom Fall zu Fall unterscheiden. Bei einer bestehenden Android-App, wenn man eine Android-App hat und eine iOS-App noch dazu implementieren möchte mit selben Features, könnte man zuerst sich die Datenschicht vornehmen und diese dann erstmal zu Kotlin-Plattform migrieren. Und parallel kann man ja schon anfangen, an dem iOS-Client zu bauen. Und die Datenschicht, wenn die halt fertig migriert ist, dann halt auch direkt schon einbinden.
Ja, und ich habe das selber mal in einem Projekt gemacht, dass wir bei einer iOS-App gestartet sind, die es halt schon nativ gibt. Und das Ganze zu Kotlin Multiplattform halt rübergezogen haben. Und wie du es sagst, du kannst ja wirklich, das Schöne ist, dass du so flexibel bist, dass du halt stückweise, du kannst auch erstmal das Ganze so runnen lassen, dass es halt einfach alles komplett erstmal nativ anzeigt. Und wirklich dann erstmal auf einer Modellebene anfängst, dass du Modelle sharest und dann auf der Netzwerkebene, wo auch immer du dann weiter hingehen möchtest, bis du halt ja zu dieser heißen Ebene kommst, sage ich mal, wo es dann um UI geht, was ja immer ein bisschen kritischer wird, sage ich mal. Aber das ist irgendwie das Schöne daran, dass diese Migration dadurch auch relativ einfach gemacht wird, weil man bestehenden Code an vielen Stellen halt auch benutzen kann und erstmal weiterverwenden kann und dadurch auch ja, die Möglichkeit hat, so stückweise zu migrieren. Und das glaube ich gerade in Anwendungsfällen, wir sind ja in einem Markt, wo einfach sehr viel auch schon besteht und keiner oder wenige Projekte fangen wirklich bei Null an, sage ich mal. Und da ist es ja schon von Vorteil, wenn man genau die Möglichkeit hat, da an diesen Stellen halt anzusetzen und vielleicht dann auch an ein paar Stellen gezwungen zu sein, sein Projekt ja von einem großen Monolithen außen ausgehend irgendwie ein bisschen zu modularisieren. Und ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so dass ja, das vielleicht einen auch zu gewissen Handlungen zwingt als Entwickler.
Genau. Ja, man darf sich halt nicht die Illusion machen, dass wenn man sagt, okay, ich habe ja schon irgendwie Android-Code und daraus wird ein Fingerschnipp irgendwie ein Kotlin-Multiplattform-Projekt, wo wir halt irgendwie Daten sharen können. Je nach Codebase muss man halt gucken, wie gut diese Codebase ist und wie gut modularisiert sie ist. Ne?
Total.
Wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss man da vorher nochmal seine Hausaufgaben machen und dann auch als Android-Entwickler muss man dann halt da schauen, dass man halt erstmal diese Modularisierung vorantreibt und daraus könnte man dann halt später umso einfacher dann ein Kotlin Multiplattform Library daraus erstellen.
Ja, ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, den man dabei gar nicht vernachlässigen darf, ist so dieses Cross-Funktionale, dass Android- und iOS-Entwickler, die ja, kommt natürlich auch wieder immer sehr auf das Projekt an, aber teilweise halt schon so in ihren Inselbereichen halt unterwegs sind und ich glaube schon, dass das auch fördern kann, dass genau da Android- und iOS-Entwickler vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken, weil sie ja auch gezwungenermaßen halt dann irgendwie auch stärker zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, wo, oder ein Anwendungsfall, wo Kotlin Multiplattform auch unterstützen kann, dass das auch vorangetrieben wird.
Voll. Ich glaube, dann spielt halt auch so die Stärke, so crossfunktionale Teams, also wenn du halt ein crossfunktionales Team hast oder möchtest halt gegebenenfalls einen aufbauen und du hast halt die Leute, die halt auch dieses Mindset halt mitbringen, dass die dann sagen, ich bin jetzt nur mein Bereich und genau, wenn du halt so Leute hast mit dem Mindset, ich möchte halt mich auch ein bisschen über iOS oder halt über Android ein bisschen mehr kennenlernen, halt mehr Plattform-Fachwissen aufbauen. Ich glaube, die Stärke von so cross-funktionalen Teams, gekoppelt mit dieser Technologie, ich glaube, da sind die Synergien halt ziemlich, ziemlich hoch.
Ja, total. Man hat ja diese Shared-Ebene, die einen halt verbindet, würde ich mal sagen. Also darüber muss man ja so oder so sprechen, dass man da halt auch eine robuste Mitte findet, die beide Seiten so miteinander verbindet, dass man am Ende auch an den Punkt kommt, dass Android und iOS am Ende, wie das UI auch immer aussehen soll, aber Dinge so shared. Und das ist ja wirklich eine Diskussion, muss man ja sagen, weil Kotlin Multiplattform schränkt einen in dem Sinne ja nicht ein, was das angeht, sondern gibt einem die Flexibilität, dass man halt von bis sharen kann. Und da muss ja für jeden Anwendungsfall selbst dann auch eine Grenze getroffen werden. Und das ist ja genau die Kommunikation und die Arbeit, die zwischen iOS und Android-Kollegen dann passieren muss.
Genau.
Welchen Herausforderungen oder Einschränkungen begegnet ihr bei der Nutzung?
Du als iOS-Entwickler das loslegen.
Ich darf da erstmal loslegen, ja. Ich glaube, einer der Punkte ist auf jeden Fall, dass wir uns gerade halt noch an vielen Stellen auch in Beta-Versionen befinden. Also wir sind ja schon noch relativ am Anfang. Ich glaube, du hast da immer ein ganz schönes Wort für, was das ganze Thema angeht, oder?
Ja, Wilder Westen.
Der Wilde Westen, ja. Genau. Ja, weil der iOS-Support und gerade Web, also Web ist noch in der Alpha-Version iOS in der Beta. Und das ist natürlich schon, wenn man da auf etablierte Frameworks oder auch native Technologien, die einfach schon sehr robust und ausgereift sind, blickt. Das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung oder Einschränkung, die es zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, die es da halt noch gibt.
Ja, total. Genau, wie du schon angesprochen hast, da muss man tatsächlich so ein bisschen unterscheiden, dass das Sharen von zum Beispiel nur rein Daten, das ist halt stable.
Das ist richtig.
Genau. Das funktioniert halt wirklich für alle Plattformen. Was noch in der Beta ist, ist quasi dieses Compose, also Multiplattform Compose. Das ist bei iOS in der Beta gerade. Das ist jetzt im Mai erst überhaupt in die Beta gekommen. Genau. Und für den Web-Assembler ist das gerade noch in der Alpha. Also das ist halt noch alles so mit in den Kinderschuhen, sage ich mal. Genau. Und wo ich jetzt momentan sehr viel Aufschwung sehe, ist, dass Google jetzt bei Google I.O. Auch sich halt auf diese Plattform, also beziehungsweise auf diese Technologie committed hat. Und halt auch viele Google-Libraries, die wir als Android-Entwickler sehr gerne benutzen, sehr viel benutzen, auch jetzt Multiplattform ready gemacht werden, sodass man die dann halt auch benutzen kann. Schwierigkeiten sehe ich eher so bei Bildzeiten. Also ich finde halt die Performance ist halt immer noch sehr dürftig. Die Bildzeiten sind halt noch sehr lang. Beim Testen ist es halt immer noch schwierig, weil es halt noch meiner Meinung nach nicht so diese Mock-Frameworks gibt und so. Das ist halt, man muss sich halt nochmal umdenken und halt nochmal gucken, wie man halt seine Unit-Tests schreibt, weil am Ende des Tages müssen die halt quasi nicht nur auf der Java-Umgebung laufen, sondern müssen halt auf beiden, also auf Android und iOS laufen. Genau, ja, und ja, zu iOS darfst du ja nochmal
Ich greife das gerade gerne nochmal auf, weil ich finde generell das Tooling und das Debugging, so wenn man das so zusammenfasst, das spielt da ja auch gerade so ein bisschen mit rein, merkt man an manchen Stellen halt auch, dass es halt noch so in den Kinderschuhen ist, beziehungsweise auch wenn es von Google jetzt immer mehr etabliert wird, aber wir sprechen hier am Ende ja noch von einer relativ kleinen Community, die es auch wirklich aktiv benutzt, also ich habe es ja eben angesprochen mit dem Heimvorteil, den Android-Entwickler dadurch haben, dass einfach auch viele Packages auch bald oder schon Kotlin Multiplattform ready sind, dass sie, egal ob jetzt für Android nativ oder Kotlin Multiplattform, dass sie benutzt werden können. Aber wenn man das halt mit Flutter oder auch mit React Native vergleicht, ist ja die reale Nutzung, wie viele Entwickler am Ende wirklich Kotlin Multiplattform gerade schon nutzen, noch sehr, sehr klein. Und ich glaube aber trotzdem, dass das halt im Kommen ist. Ich glaube, da hast du ja aus der Android-Ecke vielleicht ja auch ein stärkeres Gefühl für. Weil von meiner iOS-Sicht sieht es schon so aus, dass aus Android-Sicht gar nicht viel dagegen spricht. Wieso sollte ich am Ende nur noch Android nativ entwickeln, wenn Kotlin Multiplattform mir auch so viele Möglichkeiten bietet, die ich dann potenziell auch einbinden kann? Wieso dann nicht sofort so starten, ja. In dem Sinne?
Ich kann das halt ziemlich gut nachvollziehen, dass iOS, also du in deiner Rolle als iOS-Entwickler da nicht so von begeistert bist, vor allem weil du erstmal quasi eine neue Programmiersprache lernen musst und am Ende des Tages hast du ja halt Objective-C-Code, ne? Also quasi auch einen alte Programmiersprache, sage ich mal, das ist halt nicht mehr der iOS-Standard.
Ja, total.
Und im Endeffekt ist halt deine Entwicklerzufriedenheit sinkt dann halt wahrscheinlich sehr stark, wenn du halt mit dieser Technologie arbeiten müsstest.
Ja, ich glaube, das ist am Ende so ein Key-Factor generell, was Kotlin Multiplattform betrifft, dass wir halt gerade an dem Stand sind, dass Kotlin Multiplattform halt eine Objective-C-Bridge bereitstellt, mit der halt dieser Code dann kompiliert wird im Endeffekt. Und wie du ja richtig gesagt hast, Objective-C ist halt schon längere Zeit eigentlich auch nicht mehr der Standard in der iOS-Welt, dass schon sehr viel halt in Swift gemacht wird. Und diese Swift-Bridge, die ja auch in der Entwicklung ist, also Kotlin Multiplattform oder JetBrains generell, ist da ja dran. Dass die ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass das am Ende auch Erfolg haben kann. Weil die iOS-Entwickler sind im Endeffekt die, die man ja gerade vom Gefühl her auch ein bisschen davon überzeugen muss. Weil aus der Android-Ecke habe ich das Gefühl, benötigt es gar keine Überzeugungsarbeit, weil es halt dieser Heimvorteil, von dem ich häufig spreche.
Genau.
Weil ich fühle mich halt als iOS-Entwickler vielleicht manchmal dann noch so ein bisschen als Gast. Also dass ich halt nicht der bin, der diesen Heimvorteil ausspielen kann, weil ich an vielen Stellen halt auf das zurückgreifen muss, was am Ende der Android-Entwickler mir bietet, so gesagt, auch was Packages und Co. angeht, weil es halt viel in Kotlin geschrieben ist, wo man sich dann auch erstmal einarbeiten muss und da natürlich dann ein ganz anderes Domänenwissen zum Start da ist. Also das ist ja nichts, was sich nicht entwickeln kann, und ich glaube, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte oder auch diese Synergie zwischen iOS und Android schaffen möchte, dann ist es von beiden Seiten, glaube ich, erfordert, dass eine gewisse Kenntnis logischerweise da ist, was jetzt Swift oder was Kotlin angeht, als Programmiersprache, wenn man das, sage ich mal, ganz plump gegenüberstellt. Aber ich glaube, da hängt es wirklich am Ende dran. Das ist der Key-Factor, finde ich, dass die Developer-Happiness von den iOS-Entwicklern, auch wenn ich meine Rolle da jetzt nicht höher stellen möchte, als sie vielleicht ist. Aber am Ende ist es halt trotzdem so, dass man auch die iOS-Kollegen, glaube ich, in dem ganzen Kosmos abholen muss.
Ja, genau. Sonst läufst du halt Gefahr, dass dieses Projekt halt, wie du schon sagtest, halt einfach scheitert, weil viele iOS-Kollegen halt einfach nicht bereit sind, halt diese Hürde dann zu nehmen und zu sagen, ich kriege halt irgendwie eine neue Programmiersprache, muss halt mit dann Objective-C dann halt auch irgendwie noch arbeiten. Das Projekt dann halt in Gänze verlassen, dann hast du auch nichts mitgewonnen.
Ja, und man muss halt auch so ein bisschen auf den Markt gucken. Also gerade ist es aktuell halt auch so, dass, wenn man so ganz grob auf diesen mobilen Anwendungsmarkt schaut, dass bei den Entwicklern halt grob ein Drittel Cross-Plattform-Technologien benutzen und zwei Drittel halt trotzdem nativ entwickeln. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man halt auch genau diese nativen Entwickler, wie wir beide hier jetzt gerade auch sitzen, irgendwo abholen muss.
Welche Tools und Bibliotheken könnt ihr für die Arbeit mit Kotlin Multiplattform empfehlen? Welche Tipps habt ihr?
Ja, Stichwort wieder Wilder Westen. Es ist momentan sehr, sehr viel draußen. Das ist das Gute. Ne? Also man muss mal positiv mal hervorheben, es gibt in der Open-Source-Welt sehr, sehr viele Tools, die man halt verwenden kann. Ktor als HTTP-Client für Netzwerkanbindung bietet sich ja hervorragend. Genau, das funktioniert halt über dieses Engine-Prinzip. Ne? Du kannst einen Client erstellen, aber du musst halt eine spezifische Engine, die muss halt dann plattformspezifisch erstellt werden. Bei Android ist es der gute alte OK-HTTP-Client und ich glaube bei iOS ist es halt der Darwin-Client, der Darwin-Engine, genau, und die kann man dann halt sehr gut über Dependency Injection, und jetzt schlage ich halt weiter den Bogen zu Dependency Injection. Da könnte man halt Coin verwenden. Coin ist halt ein im Android-Welt ein sehr bekanntes Dependency Injection Framework, was pur Kotlin ist und sich sehr gut in die Multiplattform, in Kotlin Multiplattform-Universum integrieren lässt.
Ich glaube, da sprichst du halt auch ja auch schon wieder einen guten Punkt an. Das sind ja alles Packages, die jetzt in der Android-Welt halt nicht, die schon etabliert sind. Ne? Das sei auch ganz spannend, dass die zwar jetzt für Kotlin Multiplattform ready gemacht werden, aber ja auch vorher schon genutzt wurden, was ja schon dann auch dafür spricht, dass sie etwas etablierter sind, was ja aus der iOS-Welt immer ein bisschen ungewohnt ist, muss ich sagen, auch wenn wir hier über Tools und Bibliotheken, speziell so Packages sprechen, weil in der iOS-Welt kennt man das ja gar nicht, dass sowas sich erst etablieren muss, sondern häufig ist es ja so, dass Apple mit die Frameworks halt schon vorgibt und man nicht groß irgendwas importieren muss, was sich erstmal aus der Community ergeben hat und etabliert hat. Deswegen ist das natürlich schon so eine Ebene, wo ich mich immer ein bisschen, sage ich mal, unwohl fühle, weil ja, man muss ja dann schon ein gewisses Vertrauen auch in die Community haben oder in das gewisse Packages sich dann so etablieren. Das ist für mich dann immer sehr vergleichbar auch mit dem mit der Webprogrammierung, wo es ja auch sehr ähnlich abläuft, was ja auch einen großen Vorteil hat, weil ja gewisse Energien ja auch aus dieser Community entstehen können. Aber man hat natürlich eine andere Beziehung zu diesen Packages als bei iOS, wo jetzt auch nicht immer alles perfekt ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber man hat, glaube ich, schon ein anderes Vertrauen dazu. Aber das macht es für Kotlin Multiplattform natürlich deutlich einfacher, dass man auf diese etablierten Packages halt zurückgreifen kann.
Und oft ist das halt so, dass diese Community-Packages, wenn die etabliert oder mehr oder weniger etabliert sind und in vielen Android-Applikationen Anwendung finden, dann von den größeren Firmen, dann so wie Google zum Beispiel, einfach übernommen werden. Sprichwort, der Exoplayer ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dabei. Das war halt erstmal ein Open-Source-Community-Projekt und wurde halt irgendwann mal von Google als Maintainer dann halt übernommen und in die Google Libraries überführt. Also eine weitere Bibliothek, die wir als Android-Entwickler kennen und die halt auch von Google uns zur Verfügung gestellt wird, ist halt Room. Room ist eine Bibliothek, um SQL-Datenbanken auf dem Android-Client zu implementieren. Diese wird jetzt auch als Kotlin Multiplattform fähig oder wurde halt jetzt Kotlin Multiplattform fähig gemacht. Und genau, kann halt auch in diesem Projekt verwendet werden. Und der Trend geht ja halt sowieso mehr dahin, dass auch Google, weil ich schon erwähnt habe, dass Google da jetzt auch diese ganzen Libraries, die es halt für Android schon gibt, mehr und mehr Richtung Kotlin Multiplattform migriert, sodass die dann halt nicht nur im Android-Kontext, sondern halt auch im Multiplattform-Kontext benutzt werden können.
Was ja dann auch nochmal die ganzen Bibliotheken stabilisiert, würde ich mal sagen, und vielleicht dem iOS-Kollegen dann doch etwas mehr Sicherheit gibt.
Genau. Das ist der Sheriff quasi im Wilden Westen.
Ja, genau, wenn es von Google da ein bisschen geleitet wird.
Ja.
Was siehst du denn noch so für Tipps grundsätzlich, was die Entwicklung von Kotlin Multiplattform angeht?
Ja, um da mal einfach mal einzusteigen und einfach mal damit rumzuspielen, empfehle ich halt auch diesen Project Wizard zum Beispiel. Das ist eine, ja, quasi so eine Internetseite, beziehungsweise wo man sich halt so ein Project generieren lassen kann von JetBrains. Und die kann man sich dann halt in seiner IDE öffnen. Dann sieht man ja halt schon mal die ganze Projektstruktur. Das wird ja quasi dann halt schon alles vorgefertigt. Und kann dann da schon mal loslegen. Die Kotlin-Doku auf jeden Fall, das ist ein ganz umfangreicher Dokumentation auch zu Kotlin Multiplattform. Die würde ich halt auch jedem ans Herz legen, dass ich da mal informieren möchte und sich ein bisschen damit rumspielen möchte.
Da werden nämlich auch so Mechanismen wie diesen Expect Actual und so bei diesem Project Wizard, wenn du dieses Basisprojekt nimmst, werden so welche Dinge ja auch schon, ja,
ich angeteasert.
So ein bisschen angeteasert, ja. Dass man schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie so welche Dinge in der wirklichen Basis funktionieren und wo man dann drauf aufbauen kann und sein Projekt da mal ein bisschen mit rumbasteln kann, sage ich mal, als Entwickler. Und ich glaube, das ist auch den größten Tipp, den ich in der ganzen Sache habe, einmal an Entwickler, dass dieses stückweise Herantasten genau die richtige Herangehensweise, gerade was Kotlin Multiplattform angeht, ist. So habe ich es nämlich auch getan. Also wirklich erstmal nativen Code rüberziehen, das ans Laufen kriegen und dann vielleicht erste Modelle rüberziehen und die sharen und dann die Netzwerkebene, um so immer mehr in diesen Prozess reinzukommen und am Ende auch sich selber darüber ein Urteil bilden zu können, wie man das am besten jetzt für neue Projekte, die auf einen zukommen, halt auch einbinden kann. Weil das ist, glaube ich, am Ende auch das, was man so ein bisschen als Entwickler jetzt so als To-Do hat, wenn man sich Kotlin Multiplattform anschaut, dass man am Ende darüber halt eine Aussage treffen kann. Und ich glaube, deswegen ist dieses stückweise Rantasten, Modularisieren und weiteres auch im späteren Verlauf für die meisten Projekte auch erstmal am sinnvollsten, weil es birgt gerade relativ wenig Risiko, diese Shared-Basis zu setzen und erstmal auf die native Entwicklung vielleicht weiterzusetzen und stückweise in einem iterativen Prozess, in dem wir uns als Entwickler ja sowieso befinden, immer mehr Dinge auszulagern und zu sharen und in einen kommenden Bereich zu legen und so immer mehr in diese Welt reinzukommen. Und ich glaube, das ist halt der große Vorteil von Kotlin Multiplattform Ende, den es auch von den anderen Cross-Plattform-Lösungen abhebt, dass diese Integration, gerade wenn man ein bestehendes Projekt hat und diese Migration machen möchte, zu einer hoffentlich kostengünstigeren Lösung am Ende, dass man halt Entwicklungszeit spart, flexibler ist, weniger Erwartungen hat, die Testbarkeit vielleicht auch erhöhen kann an verschiedenen Stellen, dass man dafür jetzt die Grundlage legen kann als Entwickler, um dann am späteren Zeitpunkt auch für den PO oder für einen Kunden, wie auch immer, am Ende kostengünstiger oder kosteneffizienter zu sein in seiner Arbeit als Entwickler.
Continuous Inspiration ist eine Produktion von Cologne Intelligence. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes sowie auf unserer Webseite. Bleib im CI-Orbit und folge uns auch auf LinkedIn und YouTube. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Mission wieder an Bord bist.